sehr vieles ist ja verwurzelt in unserer Kindheit. Hattest du denn Raum, wütend sein zu dürfen?
Nein.
Das kam schnell.
Hello Lovers, mein Name ist Dr. Sharon Brehm und ich bin Paartherapeutin und Autorin.
Und ich bin Annika Landsteiner und ich arbeite als Autorin und Journalistin und wir sprechen in diesem Podcast über moderne Beziehungen.
In dieser Folge unterhalten wir uns über Wut.
Weibliche Wut, konstruktive Wut, aggressive Wut.
Und warum Wut lange Zeit ein Tabuthema war, aber durchaus seine Berechtigung als Emotion hat.
Außerdem geben wir konkrete Tipps, wenn du zur Wut neigst und wie du dich verhalten kannst, wenn du mit der Wut der anderen Person konfrontiert wirst. Denn Wut kann zeigen, du bist mir wichtig, aber sie kann auch gefährlich werden.
Enjoy! Und dafür trinken wir, ich glaube, heute ist egal, was wir trinken, wichtiger ist, Anni, du bist in New York. New York, New York.
Du, ich kann eine gute Brücke schlagen zum Drink. Weil du hast gesagt, man muss eigentlich was Kühlendes trinken, weil die Wut, da wird man ja schnell rot und hitzig und wir haben ja jetzt auch Sommer offiziell. Und New York ist ja, oder die USA generell, ist ja das Land der eiskalten Getränke. In wirklich allem sind ja Eiswürfel drin. Und was die New YorkerInnen wahnsinnig gut können, die Cafés hier, ist Iced Coffee, Cold Brew, Iced Latte. Und den habe ich hier.
Ah nee, jetzt bin ich gespannt. Ist es ein guter Eiskaffee? Weil wir hatten uns mal darüber unterhalten, dass so warmer Kaffee über Eiswürfel schmeckt oft irgendwie semi-gut.
Nee, es ist ein guter. Die machen das Glas ganz voll mit Eis. Mhm. Aber man kriegt auch automatisch eben einen doppelten Espresso, damit es nicht verwässert. Und die Hafermilch und die Mandelmilch wird ganz oft selbst gemacht und ich schnabuliere mich hier so ein bisschen durch die Angebote. Und kühle ab, Sharon. Meine Wut kühlt ab.
Sehr cool. Oh, New York. Anni, es klingt so schön. Ich freue mich jedenfalls voll, dass wir remote aufnehmen. Auch wenn ich am liebsten quasi mitgeflogen wäre. Wäre auch nicht schlecht gewesen.
Wäre auch nicht schlecht gewesen, nee. Aber cool, dass es jetzt auf jeden Fall klappt.
Und vielleicht direkt zum Thema Wut.
Bitte.
Ich weiß nicht, wie es dir geht und das wird mich auch interessieren, was du sagst. Aber mein Gefühl ist, dass Wut gar nicht so häufig in den sozialen Medien vorkommt, wie zum Beispiel Narzissmus, die 5 Sprachen der Liebe, wie auch immer. Und dass Wut eben nicht so oft thematisiert wird, bei mir in der Praxis allerdings ein ganz häufiges Thema ist.
Ja, ich glaube, Wut ist ja eine Emotion und sowas wie Narzissmus ist ja so ein totales Trendthema oder vielleicht beinahe schon eine Charaktereigenschaft. Ich glaube auch, dass Wut eher eingebettet stattfindet, eben in bestimmte Kontexte, also wie zum Beispiel häusliche Gewalt oder die weibliche Wut, über die sprechen wir heute auch. Weißt du, wie ich meine?
Ja, es macht dann Wut quasi wie so ein Begleitthema, wie so ein Motiv. Man spricht ja in der Musik von einem Motiv, was sich überall durchzieht.
Ja.
Aber ich finde, darf ich das spoilern? Du hast nämlich gesagt, am Ende gibt es einen kleinen Liebesbrief an die Wut. Und da gehe ich mit, die Wut darf Platz bekommen.
Ja, auf jeden Fall. Die Wut gilt ja auch oft noch als Tabuthema. Und natürlich gibt es da total viele Facetten und Wut kann auch gefährlich werden. Auch darüber sprechen wir ja. Aber so generell als Emotion sollte die Wut mehr Platz bekommen.
Genau. Und dann, weil du es schon gesagt hast, Facetten und alle, die sich vielleicht daran wundern, was du meinst mit Facetten. Es kann Wut in Form von Nörgeln, Ankeifen, Streit, Eskalation. Kann auch eine kalte Wut sein. Ich weiß nicht, welche Form von Wut kennst du noch? Oder was denkst du sonst bei Wut?
Ja, ich denke vor allem an laute Auseinandersetzungen. Und aber auch, wenn man zum Beispiel alleine ist oder die Wut mit sich selber ausmachen muss, an das, was sich so richtig reinfrisst. Wo man auch ein bisschen braucht, um überhaupt festzustellen, dass man da wütend ist.
Oh, spannend.
Ja.
Spannend.
Lass uns mal in deine Praxis gehen. Du hast nämlich gesagt, dass die Wut eine Emotion ist, die sehr häufig bei deinen Paaren vorkommt. Gibt es da so wiederkehrende Beispiele, worüber die wütend sind oder geht es mehr so um die Emotion an sich?
Du meinst mit wiederkehrenden Beispielen sowas wie Themen? Also dass man sich immer über den Abwasch streitet oder über die Kindererziehung oder wie man die Spülmaschine richtig einräumt?
Maybe.
Also es sind natürlich oft ähnliche Alltagsthemen, weil wir vielleicht dann auf der einen Seite sehr unterschiedlich sind, aber so ein Alltag doch relativ strukturiert ist mit wir arbeiten, wir haben Freundinnen und Freunde, wir haben Haushalt. Aber häufiger wird Wut thematisiert bei mir in der Praxis als Muster im Streit. Also Was ich zum Beispiel habe, ist, dass jemand nörgelt oder eben keift oder explodiert oder eben es nicht tut. Und man sich fragt, warum kommt von der anderen Person keine Emotion, keine Wut, keine Reaktion.
Ja.
Und das kommt ganz, ganz häufig bei mir in der Praxis vor. Was dann spannend ist, es geht dann natürlich oft um die Paardynamiken oder Beziehungsdynamiken und wie man damit umgeht. Weil für viele ist Wut, wenn sie denn kommt, erstmal was sehr Negatives.
Mhm. Ja, das geht ja Hand in Hand mit dieser Tabusache. Ja. Mhm.
Und was aber spannend ist, ist, dass Wut ganz oft gar nicht die allererste, also ganz oft zumindest nicht die allererste Emotion ist, die gezeigt wird, sondern dass es da eine Vorgeschichte gibt. Zum Beispiel beim Thema Alltag.
Mhm.
Meistens beginnt die Person zum Beispiel mit so einer Art von freundlichem Nachfragen, ob man den Müll rausbringen kann.
Mhm.
Und das wird aus diesem Freundlichen, wird dann irgendwann, wird es dann traurig, wird zu einem, vielleicht teste ich es mal aus. Und irgendwann, wenn all diese anderen Dinge nicht mehr funktioniert haben, dann wird es wütend.
Ja.
Und das ist dann der Moment, wo die andere Person merkt, oh, das möchte ich nicht, das finde ich jetzt destruktiv.
Ja. Ja, und schwierig wird es dann, weil das kenne ich selbst, wenn die andere Person dann die Situation nur als individuell beleuchtet, also einfach dann nur sagt, warum bist du denn jetzt plötzlich wütend und halt gar nicht drauf guckt, dass das ja eine Situation ist, die es jetzt schon mehrfach gab.
Genau, also für die Person selbst kommt die Wut irgendwie überraschend.
Mhm.
Die kann sich das nicht erklären. Auf der anderen Seite ist da echt eine Vorgeschichte.
Mhm.
Und das ist...
Tell me.
Ich meine, das kennen wir alle, wenn wir eine Sache 50 Mal gesagt haben, am ersten Mal sagen wir sie noch echt nett und freundlich. Wenn wir es oft versucht haben, das freundlich zu sagen, nett zu sagen, mitfühlend zu sagen, dann kippt es irgendwann.
Mich erinnert das an, das hatten wir schon mal in einer Folge, when it's hysterical, it's historical. Also wenn es hysterisch wird, und die Hysterie wird ja auch oft mit der Wut so in einen Topf geworfen. Also wenn es hysterisch wird, dann ist es historisch. Heißt, es gibt eben eine Vorgeschichte, die man dann nicht außen vor lassen sollte.
Total. Und diese Vorgeschichte, die kann in der aktuellen Beziehung passiert sein.
Mhm.
Aber sie kann natürlich auch ganz, ganz alt sein und auch, ja, auch mit, tatsächlich mit der Erziehung und den Eltern zusammenhängen. Weil was ich spannend finde, und das fällt mir immer häufiger auf in meiner Praxis, dass zum Beispiel Menschen, die heute erwachsen sind, aber reflektieren, wie ihre Kindheit war, auch merken, okay, wir hatten Eltern, die waren wahnsinnig gestresst, da war vielleicht sogar eine Depression im Raum. Und dann war vor allem Wut einfach eine Möglichkeit, die andere Person wieder aufzuwecken. Und es kam aus so einem Gefühl von totaler Hilflosigkeit und das ist natürlich dann total historisch, ist dann sehr in unserer Biografie verwurzelt, aber das ist tatsächlich etwas, was ich oft miterlebe, dass dann irgendwann sagt, die Wut hat mir echt, die brauche ich, die war wichtig.
Ja, ja. Kinder, die wütend sind, ist ja auch eine Form von auf sich aufmerksam machen.
Mhm, total. Ja. Und Autonomie. Also wir brauchen die Wut, also wir brauchen die unbedingt, um autonom zu sein. Und wenn ich zum Beispiel Eltern habe, auf die ich mich nicht verlassen kann, dann brauche ich umso mehr Autonomie und umso mehr Wut in Anführungsstrichen.
Was mich auch interessieren würde, weil wir jetzt über Kindheit gesprochen haben, ist, wenn die Leute dann, wenn diese erwachsenen Menschen dann bei dir in der Praxis sitzen, kannst du da was sagen, ob Männer grundsätzlich wütender sind als Frauen oder ist es umgekehrt?
Also ich habe keine Wutskala, wo ich sagen kann, die eine Person ist wütender als die andere. Und ich wüsste auch gar nicht, nach was ich es bemessen soll. Also soll ich denn die Häufigkeit nehmen oder nehme ich lieber die Intensität?
Mhm.
Also ist jemand wütender, weil sie ab und zu eskaliert und dann, keine Ahnung, mit Gläsern schmeißt? Oder ist eine Person wütender, weil sie quasi minütlich diese, kennst du diese genervten Seufzer?
I'm a pro.
Die sind furchtbar. Also,
ja.
Was ist wütender? Keine Ahnung. Also was ich, glaube ich, sagen würde, ist, es ist oft eine unterschiedliche Form von Wut. So im Grand, also in der Tendenz würde ich sagen, dass Frauen oft eher was Passiv-Aggressives haben, wenn sie denn wütend sind, und Männer eher was Aktiv-Aggressives.
Mhm. Da ist natürlich die Frage, und da wollen wir auch drüber sprechen, Wut und Weiblichkeit, warum es dahin gehen könnte, dass man sich so verhält. Also wir sind ja alle auch geprägt. Wie geht's dir denn mit dem? Mit der Frage Wut und Weiblichkeit.
Oh je, ach, ich hatte das Gefühl, ich muss erst lernen, konstruktiv wütend zu sein. Und für mich, ich habe eher gelernt, dass Wut gerade Frauen nicht erlaubt ist. Ich habe mal schön gehört, dass wer gelernt hat, dass das Wut dich zum Monster macht, der sieht sich quasi selbst als Monster, wenn er oder sie denn dann wütend ist. Und so ging es mir auch. Ich habe mich dann, also zum einen war dann da diese Wut, mit der ich dann nicht wusste, wie ich umgehen soll, weil sie mich selber überrannt hatte. Und ich habe mich dafür geschämt. Das war dann total überfordernd. Und das aber zu merken, okay, Wut kann was sehr Positives haben. Wut ist auch eine ganz wichtige Emotion. Das kam erst mit dem Alter.
Ja.
Wie war es bei dir?
Ähnlich auf jeden Fall. Also wir haben ja schon öfter über anerzogene Verhaltensmuster gesprochen und wir wissen ja auch, selbst vom Heranwachsen, aber eben auch durchs Lesen und durch Weiterbildung, dass Mädchen ja immer nahegelegt wurde und immer noch wird, nicht wütend zu sein, weil sich das nicht schickt sozusagen. Und dadurch wird Wut bei heranwachsenden Mädchen oder weiblich gelesenen Personen eben oft gedeckelt. Ähnlich eben auch wieder wie bei der Hysterie. Also es wird einfach wohin geschoben in eine Schublade, dass das nicht zu sein hat. Und ich habe mich da in den letzten Jahren immer wieder ein bisschen eingelesen. Das ist auch gerade so ein Trendthema, habe ich das Gefühl, Weiblichkeit und Wut. Und ich habe zum Beispiel eine Studie nachgelesen bei Deutschlandfunk, die aufgenommen haben in einem Artikel und die besagt, dass Frauen, die Wut zeigen, eher mit Konsequenzen rechnen müssen als Männer, weil sie, und das finde ich super spannend, Frauen wird die Wut eher dem Charakter zugeschrieben und Männern eher den äußeren Umständen.
Also, weil du meintest mit Konsequenzen, also das heißt, eine wütende Frau ist dann sowas wie eiskalt und berechnend und deswegen kriegt sie ein höheres Strafmaß, oder was meinst du genau?
Nee, dass einfach die Wut bei der Frau ist nicht gerne gesehen. Es gibt zum Beispiel auch immer wieder Umfragen, die aufzeigen, dass wütende oder sogar dominante Frauen, das ist auch was oft im, ja du lachst, aber viele verwechseln das. Also viele sehen auch eine Dominanz oder eine selbstbewusste Frau geht sehr schnell in diese Richtung Wut, was per se überhaupt nichts miteinander zu tun hat. Aber Umfragen, die eben aufzeigen, dass die als unsympathisch gelten.
Super, schade. Und also ich meine, wir alle haben erstmal ähnliche Dinge über Emotionen, über Geschlechterrollen mitbekommen. Und trotzdem finde ich es total schade, weil Wut meiner Meinung nach wirklich was Produktives haben kann. Aber wenn du das Gefühl hast, du darfst sie nicht haben, dann kannst du die Dinge, die dahinter stecken, nicht nutzen und ausprägen. Und da fühlst du dich auch noch schlecht. Hast du das Gefühl, du bist eine unattraktive, schlechte Person, die niemand lieben kann, weil sie wütend ist?
Das mit dem unattraktiv stimmt auch total. Es gibt einen TED-Talk von einer Autorin, die hat auch das Buch geschrieben, Rage Becomes Her. Also die Wut steht ihr oder die Wut steht ihr gut. Wir können den ja gerne in die Shownotes verlinken, den TED-Talk. Und da geht's eben auch darauf, dass die Wut bei Frauen oft auf die Optik dann geht, also auf die Wahrnehmung und dass eben wütende Frauen schneller als unattraktiv oder gar hässlich angesehen werden. Und das ist eben darin verwurzelt, dass, nehmen wir jetzt die 50er oder so, wo die Frau eher angesehen wurde als die Hausfrau, die zu Hause ist, die den Rücken des Mannes stärkt und die hinter dem Mann steht. Und das ist da eben noch sehr, sehr stark drin verwurzelt in diesem Bild. Und gleichzeitig gibt es jetzt mittlerweile eben, wie gesagt, viele Studien, aber auch immer mehr Bücher, die sich damit beschäftigen, dass die weibliche Wut mehr Raum braucht.
Wenn wir jetzt über weibliche Wut sprechen, ich glaube, das ist so eine kleine Hausaufgabe, die ich auf alle Fälle für mich mitnehme und vielleicht auch alle, die zuhören, Bilder zu sammeln, wo wir denken, hey, das ist eine richtig gute oder schöne, konstruktive Art und Weise, Wut zu zeigen. Weil ich glaube, wenn man dann so ein Bild hat, dann kann man sich auch besser damit anfreunden. Und da würde ich mich tatsächlich auch freuen, wenn man mir die zuschickt.
Ja.
Oder dir vielleicht, Anni, ich weiß es nicht. Das fände ich spannend.
Ja.
Und was ich noch ergänzen da möchte, wenn ich darf, weil du meintest vorhin, wütende / dominante Frauen, super spannender Link. Hoffe ich, dass es nicht so funktioniert. Aber was mir da geholfen hat, um einen anderen Blickwinkel auf Wut zu bekommen, ist, dass Wut manchmal auch wie so ein interner Regelbruch gilt. Also ich werde wütend, wenn meine eigenen Regeln gebrochen werden, egal ob die andere Person die teilt oder nicht teilt.
Beispiel?
Also wenn für mich meine Regel ist, dass wir eine total romantische Beziehung führen und du mir, wenn ich krank bin, Tee machst und wir abends zusammen kuscheln, irgendeine Rom-Com anschauen und dann verstößt du gegen die Regel und ignorierst, dass ich jetzt einen warmen Tee brauchst und ignorierst, dass wir jetzt gerne die Rom-Com anschauen und machst einfach den Fernseher an oder gehst stillschweigend in dein Zimmer, dann kann es sein, dass ich darauf auch mit Wut reagiere. weil du quasi gegen mein inneres Skript arbeitest.
Mhm. Und du dir das ja auch vielleicht schon über den ganzen Tag hinweg aufgebaut hast. Also ich glaube, man sollte auch echt nicht unterschätzen, was Illusionen und Vorstellungskräfte auslösen können.
Total. Also wenn man dann jetzt schon sagt, das, so sieht es aus und dann bricht es das. Also so diese interne, meine eigene Regel wurde jetzt gebrochen, dann werden wir wütend. Und ich glaube, das ist eine super spannende Frage auch für zu Hause. Einmal zu überlegen, was habe ich denn für Regeln?
Ja.
Woher kommen diese Regeln? Will ich die noch haben? Und sind das denn wirklich unsere Beziehungsregeln?
Ja.
Oder nicht nur Beziehungsregeln, das haben wir ja teilweise auch beim Dating. Dass wenn meine Regel ist, der Mann lädt die Frau ein.
Ja.
Also ich erlebe wenige Frauen, die sagen, hey, das ist meine Regel, die dann total mitfühlend darauf reagieren, dass der Mann sie nicht eingeladen hat, sondern darauf eher zynisch und ablehnend reagieren. Ja. Weißt du, wie ich meine?
Ja, absolut. Ich glaube, ein ähnliches Beispiel, was vielleicht nur noch ein bisschen größer ist, ist diese Frage, über die ja immer wieder diskutiert wird, ist es noch zeitgemäß, auf den Antrag des Mannes zu warten oder kann ich den nicht einfach selbst machen? Also ist es auch antifeministisch, auf den Antrag zu warten? Was ist Tradition? Was ist Illusion? Was ist Lieblingsvorstellung? Und ich glaube, dass viele Frauen da auch mit ihrer Wut arbeiten und kämpfen, die irgendwo internalisiert haben, dass sie auf diesen Antrag warten, weil das einfach an diese romantische Vorstellung verknüpft ist.
Genau, an diese Regel und plus die Hilflosigkeit, die wir vorhin ja schon hatten. Hilflosigkeit macht dir auch nochmal ganz schön wütend.
Ja, genau, 100%. Und aber dann so dieser interne Monolog, ich möchte heiraten, aber ich möchte den Antrag nicht selbst machen. Warum will ich ihn nicht selbst machen? Jada, jada, jada. Und dann geht's eben los.
Ja, wenn man so drüber spricht, dann macht es total Sinn, warum dann manche Frauen wütend sind, weil hilflos. Keiner fühlt sich gerne hilflos. Und interner Regelverstoß. Egal, ob ich es gut finde oder nicht.
It's a bad combination.
Ja, aber wenn ich es weiß, dann kann ich es verändern. Kann absolut. Ich sagen, sind das wirklich die Regeln? Und bin ich wirklich so hilflos?
Und wenn wir sowieso hier in der großen Reflexionsschleife uns befinden.
Okay, was kommt?
Meine Frage an dich, die ihr euch natürlich auch alle stellen könnt. Sehr vieles ist ja verwurzelt in unserer Kindheit. Hattest du denn Raum, wütend sein zu dürfen?
Nein.
Das kam schnell. Bitte elaborieren Sie jetzt.
Okay. Ich bin die große Schwester von zwei jüngeren Geschwistern und ich weiß nicht, ob das andere ältere Geschwister auch kennen, aber mit Sicherheit kennen sie es auch. Aber wenn ich wütend war, auch unter anderem auf meine Geschwister, dann hieß es immer, ich muss die Große sein. Da war gar kein Platz, um wütend zu sein. Ne?
Ja.
Plus ein Vater, der nicht so oft da war. Also, der eigentlich da war, aber oft im Ausland gearbeitet. Also, da ist dann nicht viel Platz, um eine Wut über Verlust oder Wut, weil man Grenzen überschritten, wie auch immer.
Ja.
Das musste ich erst lernen. Aber ist okay. Also. Weil, und das war das Spannende, weil ich dann angefangen habe, Wut auch wirklich zu mögen. Also, hattest du Raum, wütend zu sein? Es war nicht erlaubt. Und trotzdem, natürlich hatte ich meine Momente, wo ich wütend war. Wo ich, wie gesagt, das hat mich dann eher gefühlt überrannt. Ich glaube, auch andere eher überrannt. Aber wie war es bei dir, Anni, bevor ich jetzt zu viel von mir erzähle?
Nee, alles gut. Bei mir war es ähnlich. Also ich bin eine Person, die wahnsinnig schnell wütend werden kann. Ich werde vor allem extrem wütend, wenn ich Ungerechtigkeit erlebe. Und ich bin in meiner Kindheit und Jugend gegenüber meinem Vater sehr, sehr, sehr schnell wütend geworden. Und ich hatte schon den Raum, also ich habe die auch ausgelebt so. Aber den hat die Wut auch immer so überfordert, dass er dann gar nicht mehr auf den Inhalt gegangen ist, sondern eben auf meine Emotionen. Und da ist dann ganz klar dieses Deckeln passiert, was ich anfangs schon gemeint habe. Also die Sätze, die da immer gefallen sind, waren dann, jetzt werde doch nicht gleich wütend, es ist doch kein Grund, wütend zu werden. Und
hat's geklappt, ganz kurz?
Nee, eben nicht, ne? Weil, also Ding, 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 Surprise. Aber die Problematik an dem Ganzen ist ja eben, wenn's, das ist natürlich keine Einbahnstraße. Also jemand, der immer nur wütend ist, da wird's natürlich auch zurückgespiegelt, dass die Leute damit nicht mehr umgehen können oder wollen, klar. Aber die Problematik bei dem Ganzen ist natürlich, dass es irgendwann nicht mehr so wirklich um den Inhalt geht, dass dir nicht zugehört wird. Oder dass du vielleicht auch nicht zuhörst. Kommen wir eigentlich schon zum nächsten. Was ich nur sagen wollte, ist, bei mir war es ähnlich.
Ah, es ist irgendwie schön, verbunden zu sein. Und ich habe viel Mitgefühl mit der kleinen Anni und auch mit der kleinen Sharon. Die wussten es halt nicht besser.
Eben.
die wussten es nicht besser und haben jetzt irgendwann gelernt, dass Wut total wichtig ist, um für Gerechtigkeit und Gleichberechtigung und eigene Regeln und eigene Wunschvorstellungen auch einzutreten und auch um Grenzen zu bewahren.
Voll. Also nehmen wir an, wir haben unsere Kindheit therapiert, alles ist gut, die Wut ist da und sie darf sein. 30 Jahre später, 30 mindestens. So, wir schauen uns jetzt zwei Fälle an. Mhm. Einmal, wenn man selbst die Person ist in der Partnerschaft, die wütend ist, und wenn man die Person ist, die auf die wütende Person reagiert. Bleiben wir erstmal bei der Person, die selbst wütend ist.
Okay, wenn Mensch selbst wütend wird.
Genau.
Eine Sache, die, glaube ich, genauso wenig funktioniert, wenn es andere einem sagen, sich selber zu sagen, man darf nicht wütend sein.
Mhm.
Ich meine, auch das, so dieses Wegschieben, funktioniert einfach nicht. Es ist, glaube ich, ich weiß, man will dann oft die Wut nicht haben, weil vielleicht bin ich ein Monster, aber es ist viel wichtiger und auch tatsächlich konstruktiver, sich mit ihr auseinanderzusetzen und neugierig auf sie zuzugehen. Weil nur wenn ich neugierig auf die Wut zugehe, dann kann ich herausfinden, ob ich wirklich wütend bin oder ob es ein anderes Gefühl ist.
Mhm.
Ich habe das ja vorhin gesagt, wenn man das dann 50 Mal gesagt hat, was man eigentlich sich wünscht und braucht und dass man Hilfe gerne hätte, dann wird es irgendwann halt wütend. Aber eigentlich ist da zum Beispiel ein anderes Gefühl darunter, sowas wie, man fühlt sich allein gelassen.
Mhm.
Und wir Menschen brauchen, also das ist eigentlich das, was wir sagen, zu dem passt, was wir auch nonverbal ausdrücken. Sonst sind Menschen verwirrt und kriegen eventuell im Zweifelsfall die falsche Message mit.
Ja, ich hätte auch ein Beispiel oder eine Beispielfrage mit diesen Mixed Messages.
Mhm.
Oftmals wird die Wut auch verwechselt mit Aggression, finde ich.
Mhm.
Das ist ja eigentlich auch so was Spannendes, dass Menschen, die wütend sind, dass denen oft vorgeworfen wird, dass sie aggressiv sind.
Mhm.
Und manchmal stimmt das ja nicht. Und manchmal stimmt's. Also vielleicht kannst du da auch noch was dazu sagen.
Also aggressiv kommt ja aus dem Französischen. Man bricht, also man korrigiere mich, falls ich es falsch mache, aber bedeutet quasi wie jemanden angreifen.
Mhm.
Und das kann ich in der Wut natürlich tun. Also wenn ich jemanden angreife, weil ich der Person Vorwürfe mache zum Beispiel oder ihr auch bewusst oder unbewusst das Gefühl gebe, sie ist das Problem, dann fühlt sich das an wie ein Angriff und dann ist es aggressiv.
Ja.
Und natürlich auch sowas wie Gewalt. Das kommt ja auch manchmal mit. Für manche Leute ist auch eine sehr laute Stimme oder eine sehr schrille Stimme, fühlt sich an wie Angriff, weil es sich tatsächlich in den Ohren schmerzhaft anfühlt.
Mhm.
Aber nicht jede Wut ist Angriff. Macht es Sinn? Also ich kann auch eine Wut haben, die verteidigt. Ich kann auch eine Wut machen, die einfach nur wie den Regler so auftritt und sagt, hier bin ich.
Ja, das macht total Sinn.
Aber wenn ich jemanden angreife, das darf ich, oder wenn sich jemand angegriffen fühlt, dann darf ich das natürlich sagen.
Mhm.
Aber nicht jede Person, die wütend ist, ist automatisch aggressiv.
Okay, verstehe, ja.
Dann, was glaube ich auch ein wichtiger Punkt ist, wenn ich selber merke, ich werde oft wütend, Verantwortung übernehmen und auch tatsächlich Entschuldigung und Wiedergutmachungen. Also wenn ich merke, ich werde wütend und es passt nicht zur Situation.
Mhm.
Dann würde ich mir wünschen von der anderen Person, dass sie dafür Verantwortung übernimmt. Es ist nicht die andere Person, die andere Person ist nicht schuld daran, wie du mit deiner Wut umgehst.
Mhm.
Also egal, was die andere Person macht, auch wenn die andere Person mit, keine Ahnung, deine Lieblingsvase zerstört hat, rechtfertigt das nicht, dass du, keine Ahnung, sie beleidigst.
Mhm.
Wut als Emotion ist immer gerechtfertigt. Aber wie ich damit umgehe, also wie mein Handeln ist, darüber kann ich viel selber steuern.
Was ich mich jetzt frage, ist, wenn sozusagen die Entschuldigung oder die Reaktion danach nicht zur Wut passt, müsste man ja auch mal so drüber sprechen, wann Wut gefährlich werden kann. Also ich denke da gerade an eine Form von Manipulation, wenn ich zum Beispiel immer wieder zu einem gewissen Verhalten greife und mich danach nur entschuldige, in Anführungsstrichen, aber es bleibt nur bei den Taten.
Ah, da hast du total recht, da sprichst du was Wichtiges an. Das ist total wichtig, jetzt zuzuhören. Eine Entschuldigung, ich will nicht sagen, dass das andere unwichtig war, aber ich glaube, wir wissen, was wir meinen.
Alle, die weggedurst sind, jetzt wieder einschalten.
Jetzt ist wichtig. Hallo, gut, dass ihr wieder da seid. Okay, Pressure, ne? Eine Entschuldigung ohne Veränderung ist Manipulation. Und manchmal haben das ja Leute, die zerstören dann die Gläser.
Mhm.
Soll ich es nochmal sagen, weil es so wichtig war? Eine Entschuldigung ohne Veränderung ist Manipulation.
Mhm.
Also zum Beispiel, wenn eine Person im Streit mit Gläsern schmeißt und am nächsten Tag Blumen bringt, dann stehen die Blumen in keiner Relation zu den Gläsern. Da gibt's keine Verbindung.
Ja.
Eigentlich wäre es wichtig, erstens die Scherben wieder aufzubauen oder wieder aufzufegen und oder neue Gläser zu besorgen. Das wäre so das Mindeste.
Das wäre das Mindeste auf der Aktionsebene, würde ich jetzt mal sagen.
Genau.
Und die Blumen wären vielleicht so ein schönes Goodie obendrauf.
Genau. Blumen sind so wie Reparationsmaßnahmen.
Also Pflaster.
So wie ein Pflaster. Ich muss schon davor erstmal schauen, woher die Wunde kommt. Das trifft vielleicht ganz gut. Also wenn ich zum Beispiel etwas habe und das wird mir immer wieder auf die Füße fallen.
Ja.
Wenn ich da jetzt ein Pflaster draufklebe, dann fällt mir das ja vielleicht trotzdem nochmal auf die Füße.
Mhm.
Also wenn ich zum Beispiel ein Messer habe und das hat, da ist der Griff nicht mehr ganz fest, stabil und jedes Mal, wenn ich die Mürze, schneide ich mich.
Mhm.
Denn entweder tausche ich das Messer aus oder ich repariere das Messer so, dass ich mich nicht mehr schneide.
Ja.
Wenn ich jetzt einfach nur ein Pflaster draufklebe, und das wären in dem Fall die Blumen, dann schneide ich mich beim nächsten Mal ja wieder.
Ja.
Und da meine ich, man sollte da die Verantwortung übernehmen.
Absolut.
Hast du eine Idee oder hast du einen guten Kompass, für wann Wut gefährlich werden könnte?
Ich glaube, also für mich persönlich wird Wut gefährlich, wenn ich Angst bekomme. Und das muss auch gar nicht diese ganz große Angst sein, dass ich jetzt vielleicht hier geschlagen werde oder so, sondern einfach, ich möchte mich niemals unwohl fühlen in meiner Partnerschaft.
Mhm.
Weißt du, wie ich meine? Also natürlich kann die Person mal eine neue Facette von sich zeigen und vielleicht geht es auch mal einen Schritt zu weit oder man landet bei der Paartherapeutin und sagt, hey, hier ist was aus dem Ruder gegangen, wir wollen das angucken, wie auch immer.
Mhm.
Aber ich möchte mich eigentlich niemals wirklich unwohl fühlen, dass ich das Gefühl habe, wer ist der Mensch?
Mhm.
Und das geht für mich auch in so eine Richtung, was du gesagt hattest mit der Manipulation eben, wo ich mich so frage, wie findet man das vielleicht ganz gut raus? Also hast du eine Idee, wie man überprüft, ob man hier das Gefühl hat, manipuliert zu werden?
Also, das eine ist, und das ist natürlich total schwer, so ein grundsätzliches Vertrauen in seine eigene Wahrnehmung. Und ich weiß, diese Manipulation, das fängt ja nicht von heute auf gleich an und das merkt man sofort, es schleicht sich oft ein. Und trotzdem erlebe ich ganz viele Klientinnen, die eigentlich ein gut funktionierendes Bauchgefühl haben und sagen, irgendwie ist da so ein Irritationsmoment. Und dann gehen sie drüber.
Mhm.
Ich meine, wir können mal durchspielen, was ist, wenn ich als Mensch wütend werde? Was würde ich mir wünschen als Mensch, der wütend wird? Dass mein Gegenüber mir sagt, hey, ich fühle mich unwohl. Weil das ist nicht einfach. Das ist überhaupt nicht einfach. Aber ich glaube, in so einer liebevollen Partnerschaft würde ich es mir eigentlich wünschen, auch wenn es schmerzhaft wäre.
Ich mir auch, weil ich, also als eine Person, die auch echt mal wütend sein kann, also bei mir ist es dann nur die Lautstärke. Ich bin jetzt niemand, die mit irgendwas schmeißt oder so, überhaupt nicht. Oder beleidigt. Ich werde dann einfach laut. Würde ich mir wünschen, dass mein Gegenüber mir signalisiert, dass es sich jetzt unwohl fühlt, weil das ist das Allerletzte, was ich möchte. Und da, ich finde, das spielt das dann auch wieder so zurück, dass die Wut meine Emotion ist und meine Entscheidung, darauf zu reagieren. Und ich möchte in einer liebevollen Partnerschaft, also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass hier keine Gewalt vorliegt, möchte ich nicht, dass mein Partner, meine Partnerin sich unwohl fühlt.
Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst. Dieses, ich will, dass die andere Person sich eigentlich wohlfühlt.
Mhm.
In so einer liebevollen, gleichberechtigten Beziehung ist das für mich so glasklar, dass ich nichts tue, nichts absichtlich tue, mit der ich der Person so dauerhaft schade, dass sie sagt, ich habe Angst vor dir.
Ja.
Und das kann natürlich manchmal passieren. Und das erlebe ich manchmal in der Praxis, dass man auch einfach Mut braucht, um das anzusprechen. Und dann hat sich schon ein bisschen eingeschliffen. Aber eigentlich, wenn ich mit jemandem zusammen bin, der das nicht möchte, dann habe ich erstmal gute Karten, dass es sich auch langfristig gut entwickelt.
Ja.
Problematisch wird's, wenn ich als wütender Mensch dann auch noch die Angst, die Sorgen, die Schmerzen anfange, der anderen Person kleinzureden.
Mhm.
Würde mir das passieren? Und würde ich mich jetzt hier in diesem Augenblick ertappt fühlen? Würde ich dazu raten, nochmal gut in die eigene Reflexion zu gehen und zu überlegen, welche Art von Partner, Partnerin möchte ich sein?
Mhm. Mega, mega gut. Möchte ich gerne tausendfach unterstreichen. Mir ist auch gerade noch eingefallen für das Beispiel, dass man die Person ist, die nicht wütend wird, also die quasi darauf reagiert.
Mhm.
Da hast du mal in einer Folge, die wir schon mal gemacht haben zum Thema häusliche Gewalt, hast du das Beispiel gebracht, dass man sich überlegt, wie man reagieren würde, wenn die beste Freundin, der beste Freund davon erzählt. Und das fand ich so ein spannendes Beispiel, weil man da ja ein bisschen aus der eigenen Situation rausgeht in eine Objektivität rein. Mhm. Kannst du das nochmal sagen?
Total gerne. Und schön, dass du es nochmal aufgreifst. Wir sind oft viel liebevoller und beschützender unseren besten Freundinnen gegenüber.
Ja.
Während wir selber, gerade wenn wir zum People-Pleasing neigen, also wollen wir lieber, dass der anderen Person gut geht, als dass unsere Bedürfnisse gewahrt werden. Was bedeutet, wir erlauben anderen Menschen auch ganz schön lange über unsere Bedürfnisse drüber zu laufen und da auch.
Ja.
Und Wut oder Aggression kann auch unser Bedürfnis nach Schutz natürlich einschränken. Und wenn ich mir vorstelle, was würde passieren, wenn meine beste Freundin in der gleichen Situation wäre und bei mir schrillen dann die Alarmglocken, dann kann das total hilfreich sein.
Ja.
Ich dachte mir auch gerade, es kann auch tatsächlich, wenn ich im Freundeskreis das Gefühl habe, eine Freundin ist da in, oder ein Freund ist da in einer Gewaltbeziehung, eine sanfte Art und Weise zu helfen, da zur eigenen Reflexion anzuregen.
100%. Ich merke ganz oft, dass ich zu meiner Freundin ehrlicher bin als zu mir selbst. Nicht immer, aber wenn ich mich schon in etwas befinde, wo ich eine bestimmte Geschichte glauben möchte, dann kann ich mir alles Mögliche zurechtlegen, warum das so funktioniert. Und wenn die mir aber meine Freundin erzählt, bin ich auf eine liebevolle Art viel ehrlicher und sage viel klarer, dass ich das eher so und so sehe.
Total. Und was ganz wichtig ist, solange wir uns unsicher in unserer Beziehung fühlen, weil da nicht eine Wut, sondern eine Aggression ist, dann fällt es total schwer, in die Verbindung zu gehen.
Mm.
Also,
ja.
Was ja auch total Sinn macht. Habe ich das Beispiel schon mal gebracht mit dem Neandertaler, der dann zur Seite guckt? Stell dir vor, du musstest früher von einem Tiger weglaufen. Wäre total bescheuert, wenn du dann nach links guckst und denkst, oh, die heiße Schnitte. Egal was der Tiger da gerade macht. Deswegen geht es uns erstmal oder in unserem Gehirn erstmal darum, dass wir in Anführungsstrichen sicher sind.
Ich finde es so geil. Wir hatten die Beispiele mit dem Neandertaler schon ein paar Mal, aber mit der heißen Schnitte war da noch nichts dabei. Ich finde das sehr schön, wie du die immer adaptierst für jede zweite Folge dann wieder passend machst und es ist wieder das beste Bild. Ja.
Ja. Wahrscheinlich denkt sich auch irgendwer, liebe Sharon, wir sind schon lange keine Neandertaler mehr. Das hat, aber unser Gehirn hat sich gar nicht so viel weiterentwickelt. Ein bisschen, aber nicht so unendlich krass.
Ja, aber das ist ja auch generell das, der spannende Aufhänger, den wir ja sagen, über moderne Liebe oder Konzepte zu sprechen, dass wir ja versuchen, die Dinge neu zu beleuchten oder alteingesessene Sachen, die wir einfach krass in uns tragen, aufzubrechen sozusagen.
Ja, hast du gut gesagt. Ja. Okay, wollen wir ein bisschen darüber sprechen, was wir machen können, wenn unser Herzensmensch zu Wut neigt?
Gerne.
Eine Sache ist, Klarheit ist total wichtig. Nicht nur, weil ich mich schützen will, sondern weil in der Regel mein Gegenüber ja auch möchte, dass ich mich beschützt und sicher fühle.
Mhm.
Und so Lösungsstrategien wie, ich ignoriere es einfach, die Person wird sich schon beruhigen oder der Person sagen, jetzt, also sei nicht so wütend, das funktioniert nicht.
Nee.
Das ist viel auch auf so einer therapeutischen oder kreis- oder paardynamischen Ebene. Wir sind oft gewillt, uns zu verändern, wenn wir verstehen, bei der anderen Person ist ein Painpoint.
Mhm.
Wenn wir einfach nur hören, wir sind schlecht und das ist verboten,
ja.
Das ist für uns noch kein Grund zur Veränderung.
Ja.
Aber zu merken, ich verletze die Person, die ich liebe, ist schon ein Painpoint.
Mhm. Wir haben auch schon mal in einer anderen Folge über das Silencing gesprochen.
Mhm.
Das kommt mir jetzt gerade, weil oftmals auf Wut mit Silencing reagiert wird. Nicht unbedingt also Silencing im Sinne von, dass man eben ignoriert und nicht mehr mit der Person spricht. Das ist ja auch manchmal eine Form von Bestrafung.
Mhm.
Und wenn die andere Person wütend ist, dann reagieren manche Menschen mit Rückzug.
Mhm.
Und der Rückzug kann ja dann auch in eine Form von Silencing übergehen. Und ich finde, das ist dann auch so eine spannende Dynamik, weil zwei so unglaubliche Gegensätze aufeinander prallen, oder?
Also total. Soll ich ein bisschen was aus der Paarpraxis erzählen zum Thema Silencing?
Bitte.
Weil, was ich super spannend finde, durfte ich ein paar Prozesse begleiten. Dieses, ich ziehe mich so zurück und wir reden dann 3 Tage, 3 Wochen nicht mehr miteinander. Das passiert teilweise auch, dass die wütende Person in Silencing geht.
Mm.
Dass sie dann plötzlich auch schweigt und nichts sagt.
Voll, ja.
Also es ist nicht nur aus dem Rückzug heraus. Und manchmal entsteht dieses Silencing gar nicht aus einem Wunsch, die andere Person zu bestrafen, sondern auch aus dem, ich sag mal, aus dem Unwissen oder dieser Unsicherheit, wie man jetzt wieder Verbindung aufbauen soll.
Mhm.
Um das vielleicht ein bisschen deutlicher zu machen. Jeder von uns, glaube ich, kennt das, dass wenn er sehr lange auf eine Nachricht schon nicht geantwortet hat, dann wird es immer schwerer zu antworten.
Mhm.
Und das ist das auch, was passiert beim Silencing, egal ob ich das aus der Wut heraus oder aus dem Rückzug heraus mache.
Verstehe, ja.
Und da wäre es total hilfreich, wenn man der Person dann, weil Wut dauert in der Regel nicht lange. Wut dauert, wenn dann mal die Botenstoffe und alles draußen sind und man sich in der Geschichte nicht festkrallt, dann kann es auch nach 20 Minuten mal wieder in Ordnung sein.
Und man nicht Wut als Automatismus nutzt, also wirklich so als die eine Go-To-Emotion, die man in seinem Repertoire hat, sondern ja genau, ja. Weil ich glaube, das ist nochmal wichtig, was ja. du sagst, dass Wut eigentlich relativ schnell vorbei ist, wenn sie ja. mal rausgelassen ist.
Genau, wenn sie mal rausgelassen ist und ich dann noch andere Strategien habe und ich bereit bin, eine neue Geschichte zu schreiben. Also wir halten uns dann manchmal so fest oder klammern und wir beißen und graben uns so richtig in unsere Wut so rein, manchmal.
Ja, ja.
Aber was ich damit eigentlich sagen wollte, manchmal tut es gut, der anderen Person wie so ein Friedensangebot wieder zu machen und so eine Hand auszustrecken.
Mhm.
Weil beide einfach Angst haben und nicht wissen, wie es geht. Aber wenn man da die Möglichkeit hat, würde ich immer dafür plädieren.
Mhm. Ganz kurz nochmal was zur Wiederholung. Das hatte ich vorhin schon vorweggenommen mit der Aggression. Für den Fall, dass die andere Person nur wütend ist, in Anführungsstrichen, ist es, glaube ich, auch ganz wichtig fürs eigene Verhalten, dass man sie eben nicht abtut als aggressive Person, sondern ihr kurz den Raum lässt, wütend zu sein. Vielleicht auch, wenn man einfach weiß, dass es eine Person ist, die viel über die Wut verarbeitet.
Also Wut ist eine Beschreibung von einem Gefühl und einer Emotion. Aggression ist stark wertend in unserer Gesellschaft. Also wir sehen aggressiv als nicht so schmeichelhafte Eigenschaft.
Ja.
Vor allem, wenn du sagst, du bist so aggressiv, das ist ja dann auch wieder diese Charakterisierung. Leichter oder besser wäre es zu sagen, hey, die Lautstärke ist ziemlich schrill. Es kann auch sein, dass die andere Person erstmal nicht cool findet, aber ist für den Dialog und das weitere Fortkommen ein bisschen leichter.
Mhm.
Weil man dann auch sagen kann, hey, wir können diskutieren, wir können über alles reden, aber nicht in der Lautstärke.
Mhm.
Und dann hat die andere Person wieder den Ball, um zu sagen, okay, ich versuche es in einer anderen Lautstärke. Schwieriger ist, wenn ich sage, hey, du bist aggressiv, weil dann wird die andere Person sagen, ich bin nicht aggressiv. Ja doch, bist du.
Ja, 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 genau. Und dann geht man vielleicht in so eine Spirale nach oben und wird vielleicht dann wirklich aggressiv.
Genau.
Ja.
Dann, was glaube ich, ist auch wichtig, was ein paar Hacks sind, die ich eigentlich ganz nett finde. Natürlich hilft Atmen, weil wir über den Atem natürlich auch unser parasympathisches Nervensystem aktivieren können. Und für all diejenigen, die nicht so gut sind im wirklich lange Ausatmen, Seifenblasen pusten.
Okay, Hand aufs Herz. Hast du Seifenblasen schon mal gepustet während eines Streits oder während eine andere Person wütend war?
Also nachdem ich meinen Frieden mit Wut finden musste, gebe ich eher die Seifenblasen weiter. Also das ist bei mir, kommt es wenig von 0 auf 100, es baut sich auf, die Wut.
Okay, verstehe.
Ich schreie nicht von 0 auf gleich. Ich glaube, du merkst, wenn ich wütend bin.
Ja, ja.
Aber was auch hilft, ist tatsächlich, weil Wut über, ich sag mal, vor allem in unserem alten Teil des Gehirns, in der Amygdala zu Hause ist.
Mhm.
Na, die sagt, jetzt weglaufen vom Tiger und jetzt nicht, keine Ahnung, flirten. Was uns hilft, wenn wir tatsächlich in diesen kognitiven, in den Neokortex wandern und den aktivieren. Und wir aktivieren den, indem wir, ich sag mal, sehr, sehr so rationale Dinge tun, wie zum Beispiel Matheaufgaben lösen oder zum Beispiel so Erinnerungsspiele.
Ich habe ganz kurz eine Verständnisfrage. Ist es nicht eher ein Beispiel für, wenn ich die Person bin, die wütend ist? Weil wir sind doch gerade bei der Person, die nicht wütend ist.
Also, ich kann mir vorstellen, als Person, die gerade wütend ist und die total von den eigenen Emotionen überrannt ist, dass es dann schwer ist, jetzt zu sagen, oh, ich merke, ich bin jetzt wütend, ich mache mal eine Matheaufgabe.
Ja, ja, voll.
Deswegen, wir Menschen, es gibt etwas wahnsinnig Tolles, das nennt sich nämlich Koregulation.
Mm.
Wenn ich der andere Teil bin, dann kann ich mein Gegenüber leichter koregulieren, als dass ich darauf warte, dass die andere Person sich reguliert. Darauf, also natürlich kann ich auch selber sagen, oh, ich merke, ich bin wütend, gib mir mal meine Seifenblasen, wo sind die schon wieder?
Mm-hmm.
Aber leichter ist es.
Not happening.
Also da musst du, glaube ich, schon sehr geübt sein. Ich glaube, leichter ist es, wenn die andere Person, die das mit einem charmanten Lächeln sagt, du bist nicht du, wenn du hungrig bist.
Aber ich muss dir ehrlich sagen, das wäre für mich ein Tipping Point. Ja. Also wenn ich in meiner Wut bin und mein Partner reicht mir die Seifenblasen, fühle ich mich dermaßen verarscht, muss ich dir ehrlich sagen. Ich könnte nicht mit umgehen.
Okay, was würde passieren, wenn ich dir die Seifenblasen gebe und sag, Anni, ich will dir zuhören und ich will deine Bedürfnisse kennenlernen, aber in einer anderen Lautstärke, hast du Lust, ein paar Atemzüge Seifenblasen zu pusten?
Natürlich würde ich verstehen, was du damit meinst. Und ich glaube, es ist auch ein gutes Beispiel, weil es ja einfach darum geht, diesen Drive rauszunehmen. Mhm. Ich glaube, womit ich als wütende Person gut klarkomme, ist darauf hingewiesen zu werden, dass das jetzt gerade so keinen Sinn ergibt und dass ich weiß, ich muss mich abkühlen. Und ich würde dann wahrscheinlich selbst zu meinen Ritualen greifen, wie um den Block gehen oder whatever, so was jeder für sich so kennt. Mhm. Deswegen weiß ich total, was du mit deinem Seifenblasenbild meinst. Ich wollte nur so ein bisschen die Leute reinholen, nicht, dass sie sich, wenn sie in ihrer Wut sind, jetzt so ein bisschen verarscht fühlen. Nicht, dass der Partner, die Partnerin hier jetzt zum 1-Euro-Laden stappt und Seifenblasen kauft und in die Hand drückt und man sich dann erst recht denkt, so Entschuldigung, ich möchte hier kurz meiner Wut freien Lauf lassen.
Also ich glaube, wo du recht hast, ist tatsächlich dieses, ich muss deine Bedürfnisse wahrnehmen und ich muss sehen, dass du über was reden willst.
Ja.
Und das einfach nur, dir die Seifenblasen zu geben, in dem Gedanken, dann bist du nicht mehr wütend und dann ist das Thema gegessen, ist natürlich ein Blödsinn.
Ja.
Aber ich glaube zum Beispiel, Seifenblasen ist das ein gutes, also manche rauchen ja dann auch, wenn sie sehr wütend sind.
Mhm.
Also ich als Therapeutin würde jetzt nicht meinen Klienten eine Kippe in die Hand geben und sagen, es raucht erstmal, stellt euch mal ans Fenster. Aber da atmet man ja auch erstmal viel langsamer.
Mhm.
Und das ist ein charmanter Weg, aber ich verstehe, was du meinst. Man möchte ernst genommen werden und man möchte vielleicht die eigenen Lösungsstrategien nutzen. Und das ist total in Ordnung.
Ja, okay.
Okay.
Sollen wir die Folge nochmal zusammenfassen?
Gerne. Vor allem habe ich das Gefühl, es war irgendwie so ein Wild Ride.
Es war ein ganz schön Wild Ride,
oder?
Ja. Ja.
Was nimmst du mit, my darling?
Also ich nehme erstmal grundsätzlich mit, dass ich finde, dass Wut immer im Kontext beleuchtet werden sollte und möchte an der Stelle auch nochmal auf dieses When it's historical hinweisen, dass man wirklich, ich glaube, es hilft, Wut ernst zu nehmen, wenn man einfach sich die Vorgeschichte anschaut und diesen ganzen Kontext anschaut und sie nicht rausreißt und bewertet.
Mhm. Ich könnte noch ein paar die Reflexionsfragen nochmal mitgeben.
Ja.
Einmal sich auch zu überlegen, woher kommt meine Wut? Ist das so eine Hilflosigkeit, die ich entweder jetzt oder schon früher erlebt habe, oder ist das zum Beispiel ein Regelbruch, ein interner, ein innerlicher Regelbruch, der gerade mich zur Weißglut bringt?
Ja.
Aber auch, welche Regeln habe ich und wie kann ich damit anders umgehen?
Und daran anknüpfend, wenn ich selbst die wütende Person bin, das klingt so doof, ne? Aber ich glaube, nach dieser Folge weiß man, wenn man das jetzt durchgehört hat, was wir damit meinen mit dieser Kategorisierung.
Sollte man sowas sagen, der am Wüterichen bin? Gibt es das?
Am Wüterichen bin? Keine Ahnung. Wenn ich die Person bin, die sich mit der eigenen Wut auseinandersetzt, dann vielleicht mal anschauen, wo die herkommen könnte.
Mhm.
Also was das für eine Prägung ist, gerade auch bei Frauen. In die Prägung der Verhaltensweisen reingucken, vielleicht mal reingucken, wie haben meine Eltern gestritten? Gab es Raum für Wut zu Hause?
Mhm.
Ja.
Raum für Wut, für eine konstruktive, gesunde Wut.
Ja, weil wie du ja so schön gesagt hast, manchmal muss man die erst lernen,
ja,
konstruktive Wut.
Dass das auch was Schönes sein kann. Was nehme ich noch mit? Dass wir auch Wut akzeptieren dürfen und dass wir, gerade weil wir sie akzeptieren und sehen und annehmen, auch für sie Verantwortung übernehmen dürfen und können.
Oh ja, 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 ja.
Vor allem dann, wenn ich in Beziehung bleiben möchte, dann, und damit meine ich nicht nur in Beziehung mit meinem zukünftigen und meinem derzeitigen Herzensmenschen, sondern auch mit FreundInnen, KollegInnen, ChefInnen,
ja.
Eltern,
ja.
Geschwistern, ist wichtig.
Darf ich noch kurz was sagen, so generell?
Na klar.
Ich würde noch gerne so einen Mini-Mini-Liebesbrief an die Wut sagen, nämlich ohne die Wut hätten die größten tollen gesellschaftlichen Umwälzungen, Revolutionen auf dieser Welt nicht stattgefunden. Deswegen ist die Wut so wichtig als Kanal. Und auf Beziehungsebene, Wut kann natürlich toxisch und gefährlich sein, haben wir ja drüber gesprochen. Aber, und sag mir bitte, wie du das siehst, aber ich finde, wenn jemand wütend wird, dann ist die Person noch invested. Also im Sinne von, dann will die hier noch was investieren. Die ist noch da, die wird noch getriggert. Und Wut ist das Gegenteil von Gleichgültigkeit. Und dann lohnt es sich ja noch zu arbeiten, oder? Was sagt die Paartherapeutin?
Also solange noch Wut da ist, Wut kann auch ein super Motor sein für eigene Veränderungen.
Mhm.
Also von dem her, und solange ich verändern will, bin nicht an einer gemeinsamen Vision interessiert.
Oh, sehr schön gesagt. Na, vielen, vielen Dank.
Ja, danke dir für den sehr mini-süßen kleinen Liebesbrief an die Wut. Das hat sie sich jetzt auch verdient. Nach jahrtausendlanger Unterdrückung hat sich die Wut jetzt auch ein bisschen Liebe verdient.
Wie süß.
Oder?
Voll. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Vielleicht seid ihr wütend eingestiegen und seid jetzt nicht mehr so wütend. Oder ihr seid jetzt wütend. Dann kauft euch die guten Bücher oder schaut euch die TED-Talks an. Schaut bei uns auf Social Media vorbei, lasst uns eine Nachricht da, schreibt uns eine E-Mail, steht alles in den Shownotes.
Darf ich noch eine kleine Werbung machen für wütende Bücher?
Ja.
Anni, dein Roman.
Hat der Roman dich wütend gemacht?
Ganz viel hat der Roman mich gemacht, aber ich glaube, es ist ein passendes Thema für Wut.
Du meinst, weil es eben auch viel um Gewalt geht?
Genau.
Ja.
Dass man da einen gesunden Zugang findet.
Okay.
Genau.
Lesen ist immer gut, Freunde und Freundinnen.
Ja.
In diesem Sinne, auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen. Goodbye, Lovers.